Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, dem 3. Juni. Heute mit folgenden Themen. Was steckt hinter der Besetzungswelle der letzten Tage? Die anarchistische Gruppe Bern nimmt Stellung.
Wir sind momentan wie einer anderen Diskussion, dass wir nicht darüber reden, wie wir Freiräume beleben können, sondern eher darum kämpfen, überhaupt noch Freiräume zu haben.
Und im Zeitsprung blicken wir heute 100 Jahre zurück auf das Massaker von Tulsa im Bundesstaat Oklahoma, dem bis zu 300 People of Color zum Opfer fielen.
I will never forget the violence of the white mob. I still see black men seeing being shot. I hear the screams. I have lived through the massacre every day.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages von und mit Katrin Hiss.
Der Berner Gemeinderat ruft weiterhin zur brieflichen Stimmabgabe auf. Wie er heute in einer Medienmitteilung schreibt, sollen Abstimmende den physischen Gang zur Urne meiden. Grund dafür seien die geltenden Corona-Maßnahmen, welche die Stimmabgabe im Stimmlokal sowie das Auszählen der Stimmen erschwerten. Die Stimmkuverts können per A-Post noch bis am Donnerstag, 10. Juni, verschickt werden. Im September wird die kantonale Stimmbevölkerung über einen Klimaartikel befinden können. Darüber informiert heute der bernische Regierungsrat. Der Große Rat hat den Artikel bereits verabschiedet. Das Volk muss ihn noch an der Urne bestätigen. Das Gesetz sieht vor, dass sich Kantone und Gemeinden aktiv für besseren Klimaschutz einsetzen müssen. Der Nationalrat stimmte gestern für härtere Strafen bei Gewalt gegen Polizei und gegen andere Einsatzkräfte. Neu sollen unter anderem Straftaten, die in einer Gruppe begangen werden, mit einer Mindeststrafe von 3 Monaten belegt werden. Einzig die SVP verweigerte dem Gesetz die Unterstützung. Laut SRF News pochte sie auf noch höhere Strafen als die vorgeschlagenen. Die Vorlage geht nun zurück in den Ständerat. Ins Ausland. Estland verbietet Pelztierfarmen. Darüber informiert heute die Zeitung Der Bund. Bis Ende 2025 sollen alle Betriebe schließen müssen. In der Schweiz wird seit Jahren über ein Importverbot von tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten diskutiert. Eine entsprechende Motion steht auf der Traktandenliste des Nationalrats. Laut dem Zürcher Tierschutz würden über 90% der in die Schweiz importierten Pelze aus tierquälerischer Zucht stammen. Die anderen 10% stammten größtenteils aus Totschlagfallen. Israel könnte eine neue Regierung erhalten. Gestern Nacht einigten sich 8 Oppositionsparteien auf eine Koalition. Das Bündnis ist äußerst heterogen und reiche von weit rechts bis links, schreibt die Süddeutsche Zeitung. In einem Rotationsverfahren sollen sich die Premierminister alle 2 Jahre abwechseln. Die neue Regierung will die Ära unter dem rechtskonservativen Benjamin Netanyahu beenden. Dieser hat es auch nach 4 Wahlgängen innerhalb von 2 Jahren nicht geschafft, eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Als nächstes muss das Parlament noch der Regierungsbildung zustimmen. 30 Jahre, so lange soll der Polizist Derek Chauvin hinter Gitter. Das gab die zuständige Staatsanwaltschaft gestern bekannt im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd. Die Verteidigung Chauvins fordert hingegen eine Bewährungsstrafe und begründet dies damit, dass der Täter stets hart gearbeitet und ein gesetzestreues Leben geführt habe. Das Geschworenengericht wird das Strafmaß Ende Juni verkünden. Und noch zum Wetter. Freitag, Samstag und Sonntag werden recht sonnig. Gegen Abend steigt jeweils das Gewitterrisiko. Die Tageshöchstwerte liegen bei rund 23 Grad.
Rabe Info.
Die Besetzungen vom Wochenende haben für viel Wirbel gesorgt. Zum Auftakt der FI29-Prozesse wurden in Bern, Zollikofen und Ostermundigen insgesamt 6 Gebäude besetzt, in einer koordinierten Aktion der Revolutionären Alternative Bern und der anarchistischen Gruppe Bern AGB. Wilmar Rall sprach mit Pascal von der AGB über Ziel und Zweck der Aktion. Name und Stimme wurden auf Wunsch verändert.
Ich begrüße ganz herzlich Pascal von der anarchistischen Gruppe Bern AGB bei mir im Studio. Wir möchten über die vielen Besetzungen der letzten Tage sprechen. War da die Absicht, da zu bleiben, oder war das von Anfang an ein symbolischer Akt?
Das Hauptziel war sicher, dass wir Aufmerksamkeit erregen, einerseits auf die FI-Prozesse und auf der anderen Seite aufmerksam machen auf die ganze Freiraumthematik. Die beiden Themen sind für uns sehr stark miteinander verknüpft, weil quasi damals, als die FI29 geräumt wurde, wurde die Hausbesetzerinnen-Szene etwas verteufelt. Es wurden sehr krasse Vergleiche gezogen, wie es in Terroristinnen, es waren von Sprengfallen die Rede. Und wir wollten eigentlich vor den Prozessen mehr auf die Motive und auf die ganze Thematik aufmerksam machen. Und deswegen haben wir zusammen mit der Revolutionären Alternative Bern diese Scheinbesetzung durchgeführt, um zu zeigen, dass es immer noch sehr viele Häuser gibt, die leer sind, und dass man auch über das reden sollte und überlegen sollte, warum Leute besetzen.
Du hast gesagt, es sei auch darum gegangen, aufzuzeigen, wie viele Häuser denn in Bern leer stehen und eigentlich genutzt werden könnten. Habt ihr denn Visionen für die Nutzung dieser Häuser?
Genau, also zu jedem Haus wurden wie verschiedene Kollektive gegründet, also Scheinkollektive, aber die Inhalte, Visionen wurden wie aufgezeichnet, wie man halt die Häuser nutzen könnte. Also das Haus an der Thielierstraße hätte beispielsweise ein Ort für queer-feministische Anliegen werden können. Der Swisscom Tower hätte wie einerseits für Kunst, aber auch für irgendwie Konzerte, für Veranstaltungen. Ja, natürlich haben wir jetzt nicht so ein fertiges Konzept vorgelegt, weil wir von Anfang an ja wussten, dass die Häuser nicht, vermutlich nicht bleiben können.
Demnach ging es euch bei der Besetzungsaktion also eigentlich gar nicht darum, diese Häuser zu besetzen, um sie längerfristig nutzen zu können, allenfalls einen Zwischennutzungsvertrag abzuschließen. Ganz im Gegenteil, im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass ihr solchen Zwischennutzungen sehr skeptisch gegenübersteht. Warum?
Also wir haben bewusst auch Häuser besetzt, die schon besetzt wurden einmal oder mehrmals sogar, oder die seit Jahren oder teilweise sogar Jahrzehnten leer stehen. Wir haben bewusst wie keine Häuser besetzt, die eventuell in Zukunft besetzt werden könnten. Und was so die Zwischennutzung anbelangt, wir und ich denke auch viele Leute aus der Hausbesetzerinnen-Szene, wir haben das Gefühl, dass Zwischennutzungen auch eine Art Strategie der Stadt oder der Politik sind, um Besetzungen zu verhindern. Freiräume sind sehr rar in der Stadt, das heißt, diese Zwischennutzungen sind sehr begehrt. Meistens werden sie irgendwelchen Firmen übergeben, die sich darauf spezialisiert haben. Also zum Beispiel der Swisscom Tower wurde wie einer Firma übergeben, die schweizweit Zwischennutzungen anbietet und die sich dann halt auch spezialisiert haben, so dieses böse gesagt linksalternative Kulturbereich irgendwie abzudecken, dass man eben beispielsweise Swisscom Tower, da hat man bewusst vor allem Kunststudentinnen die Zwischennutzung offeriert. Diese Firmen können dann natürlich entscheiden, wer reingeht. Die verdienen natürlich auch daran, weil sie die ganze Verwaltung übernehmen. Und was halt sehr stark verloren geht, ist auch der politische Charakter von Besetzungen. Also ich habe gestern das Interview mit Herrn von Grafenried gehört und er meinte, das Lebendige und alles, was so kulturell entstanden ist in Bern, kam ursprünglich aus Besetzungen oder von unten. Aber damit reduziert ihr natürlich quasi alles auf die Kultur. Also auch die Reitschule ist ja nicht einfach ein Kulturbetrieb, sondern hat politische Aspekte. Und das haben eigentlich alle Besetzungen. Es geht wie nicht darum, einfach ein paar Konzerte zu veranstalten, sondern es stehen ja auch Visionen, politische Inhalte dahinter, wie es auch bei der FI der Fall war. Und es gibt halt auch viele Beispiele, dass eigentlich ursprünglich politische Ideen, und da hat wie Herr von Grafenried dann diesen Part eigentlich wie ausgelassen, dass die Stadt dann auch aktiv solche Ideen und Ansätze von unten übernimmt und dann wie von oben verwaltet. Also ein Beispiel war, in der Langgasse wurden so Möbel und Klettergerüste und so weiter gebaut und ist wie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, weil der Falkenplatz einfach nie wirklich genutzt wurde. Und dann wurde das wie geräumt, ebenfalls im Breiterein wurde das auch mal gemacht. Da wurden auch so Sitzgelegenheiten gebaut. Und nach der Räumung, ein, zwei Jahre später, hat eigentlich die Stadt angefangen, überall in der Stadt irgendwelche Bänke aufzustellen und solche Sachen. Und da geht es vor allem wie um Kontrolle, da geht es um die Entpolitisierung. Und deswegen sind für uns halt Zwischennutzungen nichts, weil wir darin mehr so einen Kontrollmechanismus von oben sehen.
Besetzungen werden von außen ja oft so beschrieben, dass man sagt, sie erfolgen aus persönlichen Motiven. Also zum Beispiel, ja, ich will keine Miete zahlen, um zu wohnen oder für ein Atelier und darum besetze ich jetzt dieses Gebäude. Dabei sind Besetzungen, wie du angesprochen hast vorhin, ja vor allem ein politischer Akt mit dem Ziel, Freiräume zu schaffen. Was für Freiräume?
Grundsätzlich, glaube ich, gibt es ja sehr unterschiedliche Visionen, was ein Freiraum ist. Was halt vor allem fehlt, sind die Räume, und deswegen ist, glaube ich, der erste Schritt einfach mal, diese Räume zu erkämpfen. Und wie es dann konkret aussehen soll, ist dann vielleicht wie auch eine Zukunftsvision, weil ich glaube, dazu muss man sich auch ein bisschen die Stadtentwicklung ansehen. Bern hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv verändert. Wenn wir jetzt gerade die Lorraine nehmen, das ehemalige Arbeiterinnenquartier, dieser urbane Charme sozusagen, und das wird jetzt eigentlich quasi wie als Verkaufsargument genommen, es kommen eher finanzstarke Familien oder Ehepaare, kommen dann in die Viertel, verdrängen halt Leute, die nicht so viel Geld haben. Und das sind aber Entwicklungen, die nicht einfach so passieren, sondern die auch von der Stadt gefördert werden. Also es gab, glaube ich, vor einem Jahr oder so einen Bericht, wo auch so die Entwicklungsstrategie von der Stadt Bern vorgestellt wurde und dass Stadt Bern wachsen soll. Das ist eine Vorzeigestadt mit vielen Büroräumen für viele Firmen und quasi auch diese Vernetzung zwischen Politik und Wirtschaft stattfinden soll. Und da bleibt natürlich nicht viel Raum zum Wohnen oder für alternative Projekte. Und ich denke, wir sind momentan wie einer anderen Diskussion, dass wir nicht darüber reden, wie wir Freiräume beleben können, sondern eher darum kämpfen, überhaupt noch Freiräume zu haben. Also jetzt auch Stichwort Reitschule, das gibt es ja seit Jahren die Vision, dass man dort vielleicht Parkplätze, Schwimmbäder oder Bürokomplexe hinstellen soll. Aber das ist nicht einfach, weil irgendwelche rechten Politikerinnen durchdrehen, sondern das ist auch Teil der Stadtentwicklung, oder? Das ist eigentlich wie das lebendige Bern, das vielleicht viele auch Zuhörerinnen wie kennen, eigentlich nicht mehr so existieren soll oder wie verdrängt werden soll in andere Bereiche der Stadt.
Dieses lebendige Bern oder spezifisch die linksautonome Szene, die passt ja nicht überall hin. Also wenn wir jetzt konkret das Beispiel Thiliestraße nehmen, die Thiliestraße liegt ja mitten im Kirchenfeldquartier, umgeben von schmucken Einfamilienhäusern. Also dort würden sich wohl weder die Anwohnenden noch ihr besonders wohlfühlen. Also muss es nicht auch irgendwie ins Quartier passen?
Jetzt konkret bei der Thilienstraße oder auch bei den Häusern, die wir jetzt besetzt haben oder scheinbesetzt haben, gibt es natürlich wie Beispiele aus der Vergangenheit, und da kann man halt wie Vergleiche ziehen. Meistens gibt es natürlich immer einen Teil, der sehr skeptisch ist gegenüber Besetzungen, aber es gibt auch viele Leute, die sehr positiv eingestellt sind oder jetzt auch bei der Thielenstraße waren, also auch bei der letzten Besetzung 2017. Klar, also jetzt bei der Thielenstraße wäre es vielleicht nicht gerade geeignet für ein Konzertlokal, aber vielleicht wären sicher andere Möglichkeiten da, und ich denke, das überlegt man sich auch irgendwo durch, wenn man diese Häuser besetzt. Also auch Beispiel Fabrikul. Fabrikul war sehr stark in der Lenggasse verankert, weil man auch aktiv die Leute dazu eingeladen hat. Und dann gab es halt beispielsweise ein gemeinsames Essen, es gab eine Bibliothek, eine Werkstatt, solche Sachen. Also ich glaube, da ist es auch wie ein Miteinander und nicht wie, ja, wir gehen irgendwo hin, rauben sozusagen ein Haus und machen, was wir wollen. Es geht ja auch um, gerade wenn wir bei den politischen Punkten sind, wir wollen ja auch etwas bewegen und verändern, und dafür braucht es auch andere Leute, und solche Besetzungen sind halt auch ein guter Ausgangspunkt, um unsere Ideen zu streuen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
Eine Besetzung in der Stadt Bern längerfristig als Besetzung zu erhalten, ist höchstwahrscheinlich schwierig, weil die EigentümerInnen darauf pochen werden, dass es irgendwie vertraglich geregelt ist, sei es auch nur ganz in minimen Vorgaben. Das Beispiel Reitschule. Die Reitschule ist auch in dem Sinne legalisiert. Wie stellt ihr euch denn vor, dass es weitergehen soll nach einer Besetzung?
Wir sind eine politische Gruppe und die Scheinbesetzungen, die wir gemacht haben, das ist nicht unser Hauptbestandteil unseres Aktivismus. Wir können vielleicht sagen, dass es in der Realität meistens darauf ankommt, was für Strategien die Besetzerinnenkollektive haben. Also es gibt Kollektive, die verfolgen das Ziel, auch wie eine Zwischennutzung zu erzwingen. Es gab aber auch Projekte, wo beispielsweise von Anfang an abgelehnt wurde, irgendeinen Vertrag abzuschließen. Ich denke, so im Prinzip, je weniger Vorgaben, dass solche Verträge haben, umso besser. Also das kann beispielsweise sein, dass einfach ein Vertrag abgeschlossen wird, dass das Kollektiv verantwortlich ist für das Haus. Dann gibt es aber Verträge, wo Einzelpersonen haftbar gemacht werden sollen. Und ja, ich glaube, das kommt halt sehr fest auf die Eigentümerinnen drauf an. Aber grundsätzlich stimmt es natürlich schon, dass es, ich sage jetzt mal so, die Zeit der großen Hausbesetzungen wie vorbei sind, dass quasi einfach Häuser besetzt werden und dann irgendwie militant verteidigt werden oder sowas. Und ich denke, da ist es auch wichtig zu sehen, dass es in Bern vielleicht sogar europaweit eine der wenigen Städte ist, die noch eine sehr aktive Besetzerinnen-Szene hat. Und ich denke, das ist auch charmant.
Blicken wir zum Schluss noch kurz in die Zukunft. Die FI29-Prozesse laufen. In rund 2 Wochen wird das Urteil erwartet. Was ist bis dahin noch von euch zu erwarten?
Also heute Abend rufen wir auf zu einer Solidaritätsdemo. Die wird um 7:30 auf dem Bahnhofsplatz stattfinden. Und es sind natürlich alle herzlich dazu eingeladen, vorbeizuschauen. Ansonsten gibt es sehr viele noch Ideen und ich denke, die Prozesse werden sicherlich noch einiges an Aufmerksamkeit erregen. Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Es gibt vermutlich noch viele Häuser in Bern, aber nicht nur in Bern, reden wir vielleicht vom Kanton. Also ja.
Pascal ist Teil der anarchistischen Gruppe Bern AGB. Name und Stimme wurden verändert.
Rabe Info.
Gleich nach dem Lied zur Sendung geht es hier weiter mit einem Beitrag zum Massaker von Tulsa vor 100 Jahren. Passend dazu spielen wir hier den Song Kerosene von O'Malley B. My city is on fire and I can smell the fumes. Where the proof, where the truth at? They say the proof is in the youth and the truth is in you. My city is on fire and I can see the flames all the way from the air.
Pass a pain. We a fire can continue to let you know my city's on fire. And you would put us out, but you can't. So you done sell that boat, you done try to stay afloat, but your ship already sank. And we the empire. My city's on fire. And I can smell the fumes. Where the proof? Where the truth? They say the proof is in the youth. And the truth is in you. My city's on fire. And I can see the flames all the way. From the AL Tisdale, Greenwood, yeah. Archer and Pine, yeah. My city's on fire.
This is the lifestyle of the young, talented black and never had shit. But we had hope and we had miss. I'm Diamond Dick rolling over the Tisdale, staring at madness. Eyes burning, funny how the tables turning. Fight fire with fire, throw white robes in the furnace. They try to hide it from us, now we back 100 miles and running. And we ain't coming to lease it, we come to own it, Don't try to stop me, I'm praying for my opponent, cause I deal with you. They see me on the issue, they telling me I'm blessed now like I need a tissue. I never changed, been the same since I was in preschool. Been anointed like a dab of ointment on your forehead. Wild seeds sprouting up for more bread. Reincarnated. I'm 87 made, but my soul coming from them wild 100 days. Set this shit ablaze.
And I can smell the fumes. Where the proof? Where the truth at? They say the proof is in the youth.
And the truth is in you, my city's on fire. And I can see the flames all the way from the LL Tisdale Greenwood Archer Empire. My city's on fire.
Rabe Info.
Es zählt zu den verheerendsten rassistischen Gewaltausbrüchen gegen People of Color in den USA, das Massaker von Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. In einer einzigen Nacht hat ein weißer Mob bis zu 300 Menschen getötet und ein ganzes Quartier abgefackelt. Danach wurde ein Mantel des Schweigens über das Massaker gelegt. Erst in den letzten Jahrzehnten begann zaghaft die Aufarbeitung. Im Zeitsprung von Wilmaral blicken wir heute 100 Jahre zurück auf die Ereignisse in Tulsa rund um den 1. Juni 1921.
I will never forget the violence of the white mob when we left our home.
Ich werde die Gewalt des weißen Mobs nie vergessen, als wir unser Haus verließen. Ich sehe immer noch, wie schwarze Menschen erschossen werden, Körper auf den Straßen liegen. Ich rieche immer noch den Rauch und das Feuer. Ich sehe immer noch Geschäfte von schwarzen BürgerInnen brennen. Ich höre die Flugzeuge, ich höre die Schreie. Ich erlebe das Massaker seither tagtäglich.
I hear the screams. I have lived through the massacre every day.
Die heute 107-jährige Jessica Fletcher ist die älteste Zeugin des Massakers von Tulsa im Jahr 1921. Diese ihre Worte sprach sie Mitte Mai vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses. Die damals 7-jährige Fletcher konnte mit ihren Eltern fliehen vor dem weißen Mob, der in einer einzigen Nacht das ganze von POC bewohnte Viertel Greenwood in Tulsa, Oklahoma, dem Erdboden gleichmachte.
A country may forget this history, but I cannot. I will not.
Ein Land mag das Massaker vergessen, aber ich kann das nicht. Ich werde es nicht vergessen und andere Überlebende und ihre Nachkommen werden es auch nicht vergessen. Weil meine Familie Tulsa verlassen musste, verlor ich meine Chance auf eine Ausbildung. Ich habe nicht einmal die Grundschule abgeschlossen.
Vor dem Massaker war Greenwood ein wirtschaftlich blühendes Geschäfts- und Wohnviertel. Die BürgerInnen lebten eigenständig in relativer Freiheit und das mitten im Südstaat Oklahoma, wo die sogenannten Jim Crow-Gesetze die Rassentrennung aufrechterhielten, nach dem Grundsatz «separate but equal», separat, aber gleich. Der rassistische Geheimbund Ku Klux Klan war auch in Tulsa sehr aktiv. Dessen Mitglieder waren an vorderster Front am Massaker beteiligt.
We lost everything that day: our homes, our churches, our newspapers, our theaters, our lives.
Wir haben alles verloren damals: unsere Häuser, unsere Kirchen, Zeitungen und Theater, unsere Leben. Greenwood repräsentierte damals das Bestmögliche für die Black Community in den USA und für alle, nicht nur wirtschaftlich, auch kulturell und menschlich. Meine Familie besaß ein schönes Haus, wir hatten freundliche Nachbarn, ich hatte FreundInnen zum Spielen, ich fühlte mich sicher, ich hatte alles, was ein Kind sich wünschen konnte, ich hatte eine strahlende Zukunft vor mir.
I had everything a child could need. I had a bright future ahead of me.
On an elevator in the heart of town, someone made somebody scream. Black and white going up and down. Who's gonna lose a dream? Dirty little secret.
Auslöser des Massakers von Tulsa war ein Zeitungsbericht. Er berichtete von einem angeblichen Vergewaltigungsversuch eines schwarzen Jungen an einem weißen Mädchen. Was damals passiert ist, bis heute ungeklärt. Klar ist, der Junge wurde verhaftet, worauf sich vor dem Amtshaus ein weißer Lynchmob versammelte. Bewaffnete POC kamen hinzu, um den Jungen zu schützen. Es kam zu einem Schusswechsel, die Lage eskalierte und der weiße Mob zog mordend und plündernd durch Greenwood. Unterstützt wurde der Mob vom durch den Sheriff kurzerhand ernannte und bewaffnete Hilfs-Sheriffs, teils Mitglieder des berüchtigten Ku Klux Klans. Wie viele Menschen dem Massaker zum Opfer fielen am 1. Juni 1921 ist bis heute unklar. Das amerikanische Rote Kreuz geht von bis zu 300 Todesopfern aus und von 8000 Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben.
Play tragedy, play twilight time. Take me back to Tulsa to the scene of the crime. Play another one and another one bites the dust. Play the old rugged cross and in God we trust.
Lange herrschte die Meinung vor, die BewohnerInnen von Greenwood seien selbst verantwortlich gewesen für das Massaker. Schuld gewesen seien die Emanzipationsbestrebungen der POC-Communities. Erst im Jahre 1997 richtete der Kongress von Oklahoma die Tulsa Race Riot Commission ein. Sie sollte die Ereignisse vom Juni 1921 untersuchen. Später wurde die Kommission umbenannt in Tulsa Race Massacre Commission, denn im Zusammenhang mit Tulsa von Rassenunruhen zu sprechen ist blanker Hohn. Bis heute wurde niemand zur Verantwortung gezogen für das Massaker. Erst in jüngster Zeit wurde die Suche nach Massengräbern eingeleitet. Die Rede von Jessica Fletcher vor dem US-Repräsentantenhaus ist Teil der zögerlichen Bemühungen auf nationaler Ebene, die Opfer und ihre Nachkommen endlich angemessen zu entschädigen und die Ereignisse aufzuarbeiten, 100 Jahre nach dem Massaker von Tulsa.
All of you know how easy it is to deny that a violent mob threatened your lives and took your property.
Sie alle wissen, wie einfach es ist, zu verneinen, dass ein gewalttätiger Mob unser Leben bedroht und unseren Besitz zerstört hat. 70 Jahre lang sagten uns die städtischen Behörden, es habe kein Massaker gegeben, als hätten wir es nicht mit unseren eigenen Augen gesehen. Und niemand kümmerte das für fast 100 Jahre. Wir und unsere Geschichte wurden vergessen, weggewaschen. Der US-Kongress muss uns und unsere Geschichte anerkennen. Für das schwarze Amerika, für die weißen AmerikanerInnen, für alle AmerikanerInnen.
This Congress must recognize us and our history. For Black America, for the white Americans and for all Americans.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info von heute, Donnerstag, dem 3. Juni. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Katrin Hiss und Wilmar All und am Mikrofon verabschiedet sich Noel Grossenbacher. Macht's gut.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.